Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Auf der Couch mit Anti von Don't Drop the Sword. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast und zu einer neuen Folge der Rubrik Auf der Couch. Ich freue mich immer, wenn jemand da draußen bereit ist, ja, nicht nur über seine Musik, sondern auch so ein bisschen über sich selbst zu reden. Und ich habe einen Wiederholungstäter hier, ihr habt es im Intro schon gehört, Anti von Don't Drop the Sword setzt sich heute auf die Couch. Hallo Anti.
Servus Markus.
Ja, schön. Schön, dass du wieder da bist.
Ich sitze leider auf meinem Bürostuhl. Ich hoffe, das geht dann trotzdem.
Ach, das ist authentisch, nennt man das. Ja, okay. Ja, schön, dass du wieder hier bist. Schön, dass du dich nochmal getraut hast. Letztes Mal hatten wir ja so ein paar kleine Probleme. Ich weiß nicht, möchtest du dazu ein paar Worte verlieren oder lässt du das so stehen, wie es war?
Was heißt da wir? Ich? Nee, ja, dieses wunderbare White Noise, dieses Meeresrauschen von der Atmosphäre her, das kam halt daher, dass ich mein Headset angestöpselt hatte. Und eigentlich dachte ich, nehme über das wahnsinnig geile Mikrofon von meiner Freundin auf. Davon hatte das Mikrofon leider nichts gewusst. Und so lief das Ganze über mein Gaming-Headset, das unterm Schreibtisch hing. Also der Klang war quasi wortwörtlich deswegen unterirdisch.
Uiuiui, ui, ui. Wir fangen schon direkt wieder an mit der Flachwitzkasse hier. Ne? 5 Euro macht das schon wieder.
Ja, Füße hoch.
Genau, der kommt sehr flach. Ja, also sehr schön, dass du die Herausforderung ist es heute ja nicht nochmal auf dich genommen hast. Jetzt weißt du ja, wie es funktioniert. Und ich finde es cool, dass du das mit Humor nimmst, weil, naja, Scheiße passiert halt, ne?
Logisch, wenn man nicht drüber lachen kann, dann glaube ich, schaufelt man sich selber sehr grob.
Das würde ich auch so sehen. Also, du sitzt heute auf der Couch und möchtest also ein bisschen etwas zu dir erzählen. Natürlich geht es auch um die Musik deiner Band und ja, auch natürlich um deinen Werdegang dahin. Aber fangen wir erstmal mit der, naja, vielleicht etwas einfallslosen Frage an. Wo wurdest du geboren und wo bist du aufgewachsen? Das ist jetzt ja nicht so, dass man denkt, meine Güte, die Info habe ich noch nie gehabt.
Nee, ich bin aus dem Ei geboren, ganz klar. Ich bin tatsächlich in Landau an der Isar geboren. Würde man auf der Landkarte sogar finden, mit ein bisschen suchen. Dann bin ich die Isar entlang gelatscht nach Dingolfing und dann sogar nach Landshut und jetzt hier in der Nähe von München gelandet. Und ja, aufgewachsen bin ich größtenteils in Dingolfing bis 1,74, dann war leider Schluss. Ansonsten habe ich viele Jahre, so ungefähr 10 Jahre in Landshut verbracht.
In Landau? Landau kenne ich sogar. Es gibt ein Hörspiel, das heißt Der Zombie von Landau. Kennst du das zufällig?
Was heißt kennen? Das war ich. Zombie Walk war tatsächlich erst in Landshut. Also Zombie von Landau ist mir neu tatsächlich, wenn es Landau an der Isar ist. Ich glaube, da gibt es verschiedene. Aber nee, ist mir ehrlich gesagt neu. Schreibe ich mal aber mehr auf, das google ich mal.
Sollte es auf Spotify in der Tat geben, aus der Hörspielserie Christoph Schwarz heißt die. Und
Schwarz ist schon mal gut.
Und auch wenn es eigentlich um dich geht, für die zweite Folge habe ich damals das Drehbuch quasi nach einer Romanvorlage geschrieben, also Hörspiel-Drehbuch. Ah, okay. Fiel mir direkt in diesem Zusammenhang ein.
Ich habe mir aufgeschrieben und werde mal reinhören, wenn das hier gut rumgegangen ist.
Genau. So, aber von meiner Person zurück zu deiner Person. Du hast uns jetzt ja schon erzählt, wo du deine Kindheit oder Jugend verbracht hast. Was ist denn so das Positivste, an was du dich an deiner Jugend oder Kindheit im schönen Bayern, müsste es ja sein, erinnern kannst?
Ja, das war das schöne Bayern. War das Positivste. Das ist tatsächlich, also es war viel Gutes mit dabei, muss ich sagen, um fair zu bleiben. Eine der schönsten Sachen. Da muss ich jetzt tatsächlich kurz überlegen. Ich würde sagen, je nachdem, wie man Kindheit definiert, ja, doch, nehmen wir mal, ich bin ja jemand, der wirklich gerne zockt. Also nicht im Sinne von einem Glücksspiel, das kann ich gar nicht leiden, sondern eher im Sinne von PC, PlayStation, Nintendo. Und ich habe irgendwann in den 90er, kann ich mich erinnern, bin ich mit meinem Bab auf dem Fliesenboden im Wohnzimmer gelegen und wir haben Mario gespielt und also Mario Paint etc. Das war schon ziemlich cool und das hat einen gewissen Grundstein gelegt. Ich habe dann immer mal wieder Nintendo-Spiele bekommen und ich glaube, es war 96 kam Terranigma raus. Terranigma ist eines meiner absolut liebsten Nintendo-Spiele, die ich überhaupt kenne. Generell eines meiner liebsten. Und da habe ich eine krasse emotionale Verbundenheit dazu, gerade wegen dem Ende. Und ich kann mich noch ziemlich gut an den Moment erinnern, als ich es dann durchgespielt habe, wirklich mit schweißnassen Händen beim letzten Boss. Ich spoilere jetzt mal nicht, aber der Bosskampf war wirklich ein schweißgetränkter und das Ende war dann ein tränengetränktes. Also das ist ein Moment, den ich nie vergessen werde. Und wenn ich das heute nur durchzocke, mir kommen immer nur die Tränen beim Ende. Es ist so brutal emotional. Das packt mich immer noch. Und ich habe tatsächlich vor 2 Jahren da ein bisschen drüber gelesen in verschiedenen Reddit-Foren und so weiter und rausgefunden, es gibt tatsächlich nach dem Ende noch ein offizielles Bild von den Machern, das nochmal eine Frage vom Ende aufklärt, was mich dann nochmal, nochmal mehr berührt hat. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber grundsätzlich, wer Terranigma irgendwie zwischen die Fingernägel kriegt, spielt es, um Gottes Willen. Das ist so ein geiles Spiel. Und ja, das ist eins der schönsten Erlebnisse, würde ich tatsächlich sagen.
Cool. Ich muss gestehen, ich bin nicht so der Zocker. Das hat bei mir irgendwann, ich weiß gar nicht. Ich hätte gesagt, so mit 16 oder so hat das so abgenommen, als dann die Leidenschaft für die Musik mehr aufgekommen ist. So, und wenn das eine positive Erinnerung war, gibt es auch irgendwas, an was du dich so aus deiner Kindheit oder Jugend erinnerst, wo du denkst, das war echt nicht so geil oder richtig scheiße?
Genügend. Auch da. Es kommt jetzt wieder. Man kann recht viel zusammenfassen. Tatsächlich unter meiner Gymnasiumszeit ich glaube, da kann man wirklich recht viel in den ganzen Abschnitt reinpacken. Also eins der blödsten Erlebnisse war die Zeitspanne auf dem Gymnasium. Nach einer gewissen Zeit bin ich dann, glaube ich, Mitte der 8. Klasse runter, einfach wegen Mobbing-Erfahrungen und solche Sachen. Und ja, dementsprechend war es oft genug nicht besonders lustig. Da habe ich halt einfach irgendwie schon das erste Mal so das Gefühl gehabt, ich kehre einfach nicht richtig rein und passe nicht richtig dazu. Ich habe halt, weiß ich nicht, ich war nicht so normal unterwegs wie die meisten anderen. War halt nicht so auf Party getrimmt und wollte jetzt nicht genau die Musik hören, die gerade in den Charts war, etc. etc. Meine Klamotten waren mir, sage ich ganz offen, scheißegal. Die Mom hat es hingelegt und ich habe es angezogen. Es hat mich einfach nicht interessiert und ja, das drängt einen dann schon ein bisschen an den Rand. Und meine liebsten Hobbys waren neben dem Zocken damals einfach auch lesen und einfach langweilige, also für andere langweilige Radiomusik hören. Radio draußen jetzt, wenn das was sagt, das waren einfach Oldies. 60er, 70er, 80er und Mai. Mir hat es gefallen, aber ich habe mich mit den Lehrern besser unterhalten als mit den meisten Schülern. Und das treibt halt einfach schon mal Bresche rein. Und von daher, um es zusammenzufassen, ich war vermutlich nicht cool genug und dementsprechend war das keine so geile Zeit. Auf der Realschule ging es dann schon langsam wieder bergauf. Und ja, später habe ich es auch nur gesagt und mein Abi nachgeholt. Das musste ich dann noch haben. Nach dem Motto, ich hätte es schon geschafft. Aber ja, da hat es ein paar unschöne Sachen gegeben und das fasse ich jetzt einfach mal zusammen unter scheiß Gummi.
Alles klar. Ist wieder mal sehr lustig, dass du genau die Schulzeit angesprochen hast, denn die Schulzeit ist auch ein Thema, um das es jetzt gehen soll. Wenn du jetzt an die Schule so zurückdenkst und jetzt eben nicht an deine Mitschüler, die dann vielleicht assi sich benommen haben dir gegenüber, was glaubst du, würden deine Lehrer über dich sagen? Musterschüler, Krachmacher, keine Ahnung, Klassenclown, hau mal raus, was meinst du?
Das kommt jetzt echt drauf an, welche Schule du meinst. Also, wenn ich jetzt alle Schulen durchgehe, auf denen ich war, dann sitzt man länger hier. Ich bin mir sicher, es gab immer solche und solche. Ein Satz, den mir meine Mutter tatsächlich vor ein paar Jahren mal gesagt hat, der ist so über mich gefallen, also der ist gesichert. Mein komplett bekloppter Direktor damals vom Gymnasium, da ja meine Leistungen logischerweise abgefallen sind, wegen der ganzen Mobbing-Scheiße, hat zu meiner Mutter dann mal gemeint, wortwörtlich, so einem faulen Kind muss man den Brotkorb nicht noch tiefer hängen. Und ich weiß nicht, ob der Typ noch lebt, aber wenn, dann sei ihm gesagt, halt dein dummes Maul, du hast keine Ahnung. Also das war einer der dümmsten Sätze, glaube ich, die man als Direktor oder so sagen kann, ohne sich mit den Hintergründen wirklich zu beschäftigen. Aber das war zum Glück einer der seltensten Sätze und ich glaube, das Größte ist eher positiv ausgefallen. War damals das, was man liebevollen Streber genannt hat. Okay. Und ich habe einfach immer Spaß am Lernen gehabt. Also Englisch, Französisch, Erdkunde. Damals haben wir das alles echt noch viel taugt. Und ja, also ich denke, die meisten hätten mich schon für einen mindestens bemühten, strebsamen Musterschüler, mag übertrieben sein, aber einfach einen guten Schüler gehalten. Das war so die Gymnasiumszeit. Da war es, weil ich mit den Lehrern, wie gesagt, ziemlich viel geredet habe. Auf der Realschule war es schon, glaube ich, ein bisschen anders. Also eine Lehrerin von mir war mit der Meinung, englisch-technisch wird wahrscheinlich nie was aus mir. Ja, gute Frau, ich habe es jetzt 5 Semester lang studiert und bin Fremdsprachenkorrespondent. Und ja, konsumiere quasi alles auf Englisch. Also die hat sich getäuscht. Und der andere hat einmal gemeint, das war so Kasperl von Rechnungswesenlehrer. Das war so ein Mensch, finde ich, wo man einfach oft vergisst, dass ein Lehrer einfach ein Pädagoge sein sollte. Und eine gewisse Ahnung davon haben sie halt, wie man mit Menschen oder zumindest mit Jugendlichen umgeht. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Der hat irgendwann einmal gemeint, zum Frittenrüttler wär's schon gelangen. Also McDonald's und sowas.
Das verstehe ich sogar.
Ja, und ein paar Jahre später habe ich ihm dann beim Bücher Pustet in Landshut während meiner Buchhändlerausbildung seine Bücher ausgeben. Und ja, das war auch ein recht schöner Moment für mich.
Ja. Was du vorhin gesagt hast, was der Direktor gesagt hat, irgendwie habe ich diesen Spruch nicht verstanden. Wie war der und was soll das bedeuten?
Ja, der Spruch war, so einem faulen Kind muss man den Brotkorb nicht noch tiefer hängen. Sprich, man muss dem so einem faulen Kerl nicht nur mehr entgegenkommen oder man muss ihm nicht nur leichter machen oder ähnliches. Ah, also okay. Woher exakt der Spruch kommt, das Sprichwort, das kann ich jetzt nicht ganz sagen, aber es hat vermutlich einfach was mit dem wortwörtlichen Brotkorb zum Tor. Wenn du so eine Tüte hast oder sowas mit Essen drin und jemand kommt einfach nicht rauf, weil er zu klein ist oder so, dann würde man es ihm quasi tiefer hängen, damit er reinfassen kann und es ihm damit leichter machen, so wie das interpretiert. Und der war halt der Meinung, man müsste es mir nicht leichter machen, ich müsste mir im Gegensatz nur mehr anstrengen. Also dieser schöne alte Spruch von stell dir nicht so an und dann wird das schon. Nur okay. Ein bisschen politischer verpackt.
Eieiei, das ist in der Tat nicht nett und, glaube ich, auch eine Aussage, die einem Direktor oder generell einem Lehrer nicht zustehen sollte. Nee. Aber egal.
Ja, und später dann auf diverse Berufsschulen oder andere Fachschulen und Unis und so weiter, da war die Meinung von mir eigentlich grundsätzlich relativ hoch, behaupte ich jetzt einmal, weil ich es halt auch so im Feedback mitgekriegt habe. Ich kann mich nur erinnern an eine Fremdsprachenschule in Landshut, wo ich Korrespondent Spanisch-Englisch gelernt habe, habe ich einmal aufgrund meines relativ schlechten Gedächtnisses, wer mich kennt, der weiß auch das, habe ich irgendwann bei einer Prüfung mal gefragt, ob ich bitte simultan dolmetschen kann, weil ich mir so viele Sätze vor mir nicht merken kann. Und einer meiner Lehrer hat dann ziemlich gelacht und gemeint, ob das mein Ernst ist. Dann habe ich gesagt, ja, also es kann nur besser funktionieren, als wenn ich versuche, mir jetzt so 3-4 Sätze am Stück zu merken. Dem ist das Grinsen dann relativ schnell vergangen, weil das Simultandolmetschen geklappt hat und dann irgendwann beide Lehrer, oder der Lehrer und die Lehrerin gemeint haben, okay, jetzt macht man wieder normal, weil uns bringt das durcheinander. Und irgendwer aus der Klasse hat dann gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Wieso kannst du sowas? Ja, dafür kann ich mir halt nicht 3-4 Sätze am Stück merken. Also, falls auch für ungleich verteilt, aber so ist es halt.
Das stelle ich mir jetzt aber sehr schwierig vor. Wie trittst du denn dann auf, so als Sänger, wenn du dir 3 Sätze nicht merken kannst? Oder ist das jetzt eine andere Form von merken?
Das tatsächlich, oh Gott, ich darf nicht zu weit ausholen. Fangen wir mal in Griechenland an.
Damals.
Es liegt tatsächlich an der Art und Weise natürlich, wie Texte präsentiert werden. Also in der Fremdsprachenschule waren es natürlich halt einfach nur Sätze, die meine Lehrer da gesagt haben und die sollten übersetzt werden. Da ist kein Metrum drin, kein Reimschema, kein gar nichts. Das ist einfach nur quasi Prosa, du hast deine Sätze und du übersetzt die. Was aber jetzt beim Gesang und vor allem beim Texten das Ganze deutlich erleichtert, ist, dass du einen Rhythmus mit drin haben kannst, dass du eben diese Metrik hast mit Silben und natürlich, meine Lieblinge, die Reime. Wenn du ein Reimschema hast, kannst du dir Sachen viel leichter merken. Das sind so mnemonische Tools, einfach für die Gedächtnisleistung, um die zu steigern. Oder um sie zu ersetzen, sage ich ganz gern, dass du dir Sachen zusammenreimst oder irgendwelche Akronyme baust oder ähnliche Scherze. Und ja, wenn du mir jetzt eine Geschichte erzählen würdest, dann würde ich wahrscheinlich die Quintessenz davon halten und kann das also wiedergeben. Und wenn ein, zwei Zitate dabei sind, die mir richtig gut gefallen, die Eindruck auf mich machen, würde ich wahrscheinlich auch die behalten. Aber ich kann so gut wie nichts wortwörtlich wiedergeben, wenn sie es nicht irgendwie eingebrannt hat, sei es emotional oder anderweitig. Und ja, tatsächlich kommt es daher, dass man früher ja die orale Tradierung, also die mündliche Weitergabe von Geschichten zum Zweck der Morallehre und so weiter gehabt hat. Und natürlich auch dann später allein im Mittelalter, um Neuigkeiten von Hof zu tragen oder Minnesang oder ähnliches. Und tatsächlich war es erst einmal einfach erzählen. Und später wurde diese ganze textliche Sache dann überhaupt erst mit Instrumente unterstützt. um eben die Wiedergabe zu erleichtern, dass man jetzt sagt, ah ja, da war ich, da kommt dann der Teil mit dem Drachen und der Herrscher und was weiß ich was. Genau, also das Ganze liegt dann in dem Fall daran, dass ich mir das schon so hinbaue mit den Texten, dass ich es mir merken kann. Und natürlich ewig viel Übung.
Okay. In der letzten Folge, wo du dabei warst, haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass du auch Gothic magst. Würdest du dich jetzt eher als Metalhead aus deiner Jugend bezeichnen oder warst du eher der klassische Gothic-Hörer zu Beginn?
Klassisch war ich gar nichts. Ich hätte gesagt, ich war ja klassischer Wolperdinger.
Das musst du jetzt aber erklären. Ne? Ich glaube, nicht jeder. Also ich weiß, was das ist, aber an...
der Wolperdinger das, oder Wolpertinger, das ist ein bayerisches Fabelwesen, das einfach aus allen möglichen Tieren besteht. Das ist so ähnlich wie Chimera, wenn man es aus dem Fantasy nehmen möchte. Es gibt einen schottischen, glaube ich, irgend so das Haggis-Tier zum Beispiel. Das sind so lustige Fabelwesen, die man sich einfach aufgrund seiner Abstammung oder sowas überlegt. Ich muss kurz nochmal, ist der Wolperdinger alles Mögliche. Das ist ein Tier, das nicht existiert, aber das aus einem Adlerschnabel, Schweineschwänzchen, Hasenohren, Pferdekörper, das kann alles Mögliche sein, soweit ich das kenne. Und es ist einfach oft einfach komplett bunte Mischung. Und so habe ich mich dann eben auch selber als Szene-Wolperdinger bezeichnet oder als Hybrid. Bei mir war alles dabei, Gothic, Metal, Punk, Oldie, bisschen Hippie, das, wenn man das so festlegt, ich weiß nicht, da macht man sich Türen zu, das braucht es einfach nicht.
Ist auf jeden Fall schon sehr cool, weil nachdem wir ja schon in der Downdrop the Sword Folge den Downdrop the Sword Bärwurz hatten, was ja auch so eine lokale Spezialität ist, haben wir jetzt, glaube ich, hier den Untertitel für diese Folge.
Szene Wolperdinger.
Genau. Großartig, sowas mag ich. So Dinger, die kann man sich nicht ausdenken, die kommen einfach.
Ja, wenn du blinken magst, bist du bei mir genau richtig. Das kann ich dir versprechen.
Habe ich schon letztes Mal gemerkt, dass wir da eine gewisse Affinität zueinander haben für sehr derartige, nennen wir es mal Nonsense-Gespräche, ne?
Ja.
Aber verlieren wir mal nicht den Fokus hier. Okay. Ja, da du jetzt ja sagst, du bist jetzt nicht so der klassische Metalhead, aber irgendwann bist du dann ja doch eher in die Metal-Richtung gegangen, würde ich mal sagen, weil du bist jetzt ja durchaus Sänger einer Band, die ja Epic Speed Metal nach eigener Aussage macht. Ja. Gab es irgendwie mal ein Ereignis, das, ja, wie soll man das sagen, das dich dann bekehrt hat zum Metal? Bekehren klingt Quatsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ist mal irgendein besonderes Ereignis aufgetreten, von dem du, von dessen Moment an du quasi wusstest, ey, jetzt nur noch Metal? Oder ist das so einfach aus sich passiert?
Das ist, witzigerweise habe ich die Frage erst vor kurzem beantwortet, deswegen musst du jetzt nicht lange auf Antwort warten. Glück für dich.
Okay.
Tatsächlich, ähnlich wie meine ganzen musikalischen Vorlieben und so weiter, ziemliche Mischung einfach aus verschiedenen Umständen gewesen. Ich zähle jetzt einfach mal auf, als ich mir dann Gedanken gemacht habe, rückwirkend, was das alles war. Also ich glaube, das Früheste, was mir so einfällt, ist tatsächlich irgendwo mit Lass 14, 15 oder sowas vielleicht gewesen sein, hat meine Cousine Tanja mir mal irgendwann schon öfter Guano-Apps vorgespielt. Ist jetzt zwar nicht direkt Metal, aber ging definitiv in eine härtere Richtung als das, was ich kannte. Für mich war damals das Härteste, glaube ich, so in Richtung Roxette wahrscheinlich. Also was halt im Radio lief und einfach eine Stromgitarre dabei hatte, das war das Härteste, was ich kannte. Und die hat mir nicht nur Guano-Apps vorgespielt, sondern auch Manowar. Damals einen Song, Black Wind, Fire and Steel. Und ich weiß jetzt noch, dass ich, um den Anglizismus zu gebrauchen, komplett geflasht war, was der Kerl da am Mikrofon abgeliefert hat. Also generell die Geschwindigkeit, die Härte von dem Song. Ich habe sowas ja davor noch nie gehört, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Und gerade diese gefühlte halbe Stunde am Schluss mit dem Steel, ich war hin und weg. Ich habe mir gedacht, das kann einfach nicht wahr sein. Niemand kann das. Das muss irgendwie gefaked sein. Was weiß ich. Nee, Menschen können das und Menschen haben mich damit sehr begeistert. Das, glaube ich, war wahrscheinlich das früheste Mal, wo ich bewusst Metal gehört habe. Und ich glaube, auch von meiner Cousine her kam dann nur sowas wie Him damals. Das ist zwar jetzt auch nicht direkt Metal, je nachdem, wenn man fragt, aber es ging definitiv in eine bisschen härtere Richtung. Und es war immer schon mal ein halbes Pentagramm auf dem Cover, also geht schon. Ansonsten, lass mich überlegen, ja, das kam dann größtenteils in meiner Ausbildung zum Postboten, in meiner ersten, da war ich 16, 17 bis 18 dann. und habe in der Berufsschule einen Kumpel gehabt, einen Alois. Ein Kumpel ist unter drin ein Freund eigentlich. Der ist ein Jahr über mir gewesen, also so ein langhaariger Bombenleger, wie sie uns immer genannt haben. Und der hat mir damals hat man das so gemacht, CDs gebrannt und hat mir halt seine Musik gutmütig aufgezwängt und da war alles Mögliche dabei. Also richtig geiler Deutschpunk, Wieso, Härter bis Wolkig, Abstürzende Brieftauben, Ärzte natürlich, lauter solche Sachen, aber auch Subway to Sally, ein bisschen Schandmaul waren mit dabei, weil er selber DSA-Spieler war. Das Schwarze Auge, für alle, die es noch nicht kennen, super deutsches Rollenspiel. Und da kam halt Mittelalter mit, später dann über andere Leute in der DSA-Gruppe, in die ich reinkam, auch eben noch Gothic und noch mehr, auch härterer Metal wie Wintersun.
Oh, ja.
War damals relativ frisch. Und es war immer wieder so, oh mein Gott, ist das geil. Ja, fuck, wie geil geht's denn eigentlich noch? Und tatsächlich habe ich damals schon, das erste Mal, glaube ich, bewusst Blind Guardian gehört. Das war die Cover-Version Barbara Ann, Surfing USA und Get to France, genau. Und natürlich die Mirror, Mirror on the Wall. Die Nummer war auch noch drauf von der Nightfall und ich kann mich erinnern, dass ich sau oft gehört habe, immer versucht habe mitzusingen und keine Ahnung, dass mir da nichts gerissen ist im Haus, ist ein Wunder, weil das ist für mich heute noch kaum machbar. Also ja, das war so die große Schaufel-Metal, mit der ich da überschüttet wurde tatsächlich. Und natürlich habe ich dann selber da YouTube und ICQ und alles Mögliche da zu der Zeit im Internet groß geworden sind, habe ich mir selber noch fortgebildet musikalisch und dann so Sachen wie Equilibrium, Dark Tranquility gefunden. Also Metal-mäßig war ich dann ja schon am Eintauchen, genauso wie auch Gothic-mäßig. Es gibt ja witzigerweise auch sehr viele geile Überschneidungen aus den beiden Sachen. Aber um beim Metal zu bleiben, das würde ich sagen, war so der Grundstein ganz langsam mit 14, 15 und dann ziemlich mächtig so mit 16 bis 18. Dann auch in Dingolfing, wo eben gewohnt habe, das Strich 8, nach dem Mercedes, glaube ich, benannt, war ziemlich geile Kneipen für eben alle alternativen Punks, Metaler, Gruftis. Und da gab es immer die Knüppelnächte mit Black Metal und die Bang Your Head. Und da lief dann auch Priest und Maiden und Running Wild und hier Drowning Pool, Let the Bodies Hit the Floor war gerade riesig im Kommen. Disturbed mit Down with the Sickness heißt's, war gerade brutal am Hochkommen. Killswitch Engage, Last Rose of Sharon, lauter solche Sachen. End of Heartache. Also da bin ich dann voll eingetaucht tatsächlich. Bis 20 war ich da eigentlich stark im Metal und Gothic hören unterwegs. Ja. Sorry, bei mir gibt es einfach keine kurzen Antworten.
Ah, ist doch super. Vielleicht ist die Antwort auf die nächste Frage etwas kürzer. Kannst du dich noch erinnern, welches dein erstes Konzert war? Also besuchtes, meinen wir jetzt.
Ja, wenn es um die schwarze Szene geht, würde ich sagen, ziemlich sicher Subway to Sally. Damals, ich weiß es ja auch nicht mehr, aber es war auf dem Sommer, Tollwood, I guess. Also ich glaube, Subway to Sally auf dem Sommer-Tollwood, relativ bald, nachdem die Engelskrieger erschienen ist, müsste das gewesen sein. Nachdem die Nord-Nord-Ost erschienen ist, war ich da auf Konzert und das müsste auf dem Tollwood gewesen sein. Und davor, wenn da Konzerte waren, war es wahrscheinlich eher Spider-Murphy-Gang. ich glaube, nicht Metal-mäßig war mein erstes Konzert vielleicht die Spider-Murphy-Gang, aber da lässt mich mein Gedächtnis auch schon wieder im Stich. Und wer jetzt Subway to Sally, was nachvollziehbar wäre, nicht zu Metal-Zeit, da müsste ich dann sagen Wacken 2006. Das war dann mein erstes Metal-Konzert in Anführungszeichen.
Ein ganz kleines, genau. Schnell vorbei, ja. Drei, vier Tage oder so. Mein Gott, was soll's. Ja.
Genau.
Nee, cool. Coole Sache auf jeden Fall. Du bist jetzt ja irgendwann dann Sänger, kann man sagen, geworden. Also hast du das irgendwie gelernt oder machst du das einfach so nach Gefühl?
Komplett nach Gefühl. Also ich kann mich erinnern, dass ich zwar schon in der Realschule ab und zu ganz gerne ein bisschen rumgejault habe mit meinen ganzen Olis und sonst was, aber da kann für Singen ja noch keine Rede sein. Und kam da einfach relativ unerwartet dazu. Ich bin mit 21 nach Landshut gezogen und da gab es das Vampire. Saugeile Kneipen, wieder für alle alternativen Gruftis, Metaler, Punks und alles dazwischen und drumherum. Wir hatten da alles an Musik. Also das hat mich besonders deswegen gefreut, weil ich halt selber auch mich als recht breit gefächert betrachte, was Musik angeht. Du hast den Springsteen gehabt, du hast die erste allgemeine Verunsicherung gehabt, da war aber auch Das Ich oder Goethes Erben, genauso bei wie Maiden und Grönemeyer. Also es war ein kunterschwarzes Durcheinander, wenn man so schön sagt. Und ich habe bei allem mitgesungen, was ich kennt habe und was mir gefallen hat. Nüchtern möchte ich auch noch anmerken. Also sogar nüchtern habe ich bei jedem Scheiß mitgesungen. Und irgendwann habe ich mal eine Version von Painkiller von Priest zum Besten gegeben. Zum Glück war die Musik da lauter als mein Gesang, möchte ich heute mal behaupten. Aber es war anscheinend gut genug, weil der damals dann Bassist, wie sie rausgestellt hat, meiner ersten Band, Improved Gods, irgendwie ein bisschen begeistert war und gemeint hat, Alter, wir suchen einen Sänger und das bist jetzt du. So in etwa erinnere ich das Ganze und ja, dann habe ich gesagt, ja, okay, klar, warum nicht? Bescheuert nur aus, schon durch schon für einen Sänger, also warum nicht? Probieren wir es mal. Und ja, dann war ich Sänger bei Improved Gods für, lass mich lügen, 3-4 Jahre ungefähr vielleicht. Und ja, das war so eine Mischung aus Hard Rock in Richtung Guns N' Roses und Thrash Metal in Richtung Metallica. Das waren für unsere zwei Gitarristen die größten Einflüsse und ich irgendwo dazwischen. Genau, da habe ich dann angefangen zum Singen und habe dann auch in meiner Pantera und Dark Tranquility Phase ein bisschen Growlen versucht zu lernen und das sogar geschafft. Screamen hat lange Zeit nicht funktioniert, aber immerhin Growlen. Und ja, damit war ich eigentlich schon im Metal ganz okay aufgestellt. Aber ich sag's da ganz ehrlich, ich habe nie gewusst, was ich da tue. Ich habe sehr oft Halsweh gehabt. Ich habe Glück, dass ich mir nicht die Stimme geschossen habe. Ich habe das öfter mal zum HNO dann geschaut und immer mal wieder überprüfen lassen, ob der ganze Apparat noch funktioniert, ob irgendwo diese berühmten Knoten im Stimmband sind oder ähnliches. Und da der immer wieder gesagt hat, so zweimal im Jahr, nee, so ist es noch funktioniert, dachte ich mir, so schlecht kann es jetzt gar nicht sein. Und so habe ich dann auch bei Don't Drop the Sword tatsächlich weitergemacht, lange Jahre, bis ich dann irgendwann einmal gemerkt habe, das ist mir zu anstrengend, das haut einfach nicht so hin. Ich komme entweder nicht auf die Töne, die ich möchte, also auf die Höhen, oder es hat nicht mehr diesen Klang, den ich gerne hätte. Oder ich bin halt einfach danach gefühlt tot nach einem einstündigen Konzert und das kann es halt echt nicht sein, dachte ich mal. Wenn wir jetzt irgendwann mal am Freitag und am Samstag ein Konzert haben, dann muss der Scheiß halt laufen. Und dementsprechend habe ich dann einmal vor der Age of Heroes, glaube ich, war es, vor dem Zuge der Aufnahmen zu den Age of Heroes Sachen, habe ich dann mal 20 Stunden Gesangsunterricht genommen bei der Greitmeier Conny. Und ja, um das nochmal so zu sagen, die hat mich dann komplett auf links gedreht und ich habe nochmal von vorn anfangen dürfen und alles vergessen, was ich bis dahin so gemacht habe und das nochmal von Pike auf quasi lernen dürfen. War anstrengend, war saunervig, war echt frustrierend, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich bin wieder 5 Schritte zurückgegangen, wenn es überhaupt gelangt. Aber das Endergebnis ist jetzt zum Glück das, dass ich mit meinen Kräften deutlich besser haushalten kann. Und nach allem, was ich an Feedback bekomme, die Stimme entweder nicht schlechter oder noch geiler worden ist. Also ich empfehle jedem, der in so einer extremen Metal-Richtung unterwegs ist, nehmt euch Gesangsunterricht, weil sonst macht es das nicht lang.
Okay. Meinung vom Fachmann, da solltet ihr drauf hören, weil singen kann der Gute, finde ich ganz gut. Also, mir hat's gut gefallen.
Merci.
Ja, Ehre wem Ehre gebührt, ne? Ah. So, ja. Indirekt hast du jetzt auch eine der Fragen schon beantwortet, weil die wäre gewesen, ob dir immer klar war, dass du Sänger sein willst. Also war es dir ja offenbar gar nicht, bis jemand gesagt hat, du bist jetzt Sänger. Stelle ich mir auch sehr witzig vor. Aber den anderen Teil der Frage, hast du jemals irgendwas anderes ausprobiert? Keine Ahnung, Keyboard, Schlagzeug, irgendwie sowas?
Ja, mein Vater hat da tatsächlich für meine musikalische Früherziehung versucht zu sorgen. versucht. Ich habe tatsächlich, also mein Vater hat selber 2 Bands gehabt und war da recht früh unterwegs, als Sänger, als Quetschenspieler, Entschuldigung, Akkordeonspieler. Ich glaube, wir kennen dann die meisten, in Bayern nennt man es ein Quetschen. Und Keyboard tatsächlich auch. Also mein Vater ist so ein kleiner Multi-Instrumentalist und das habe ich nie erreicht. Ich habe Quetschen versucht. Wer mich als Kind gekannt hat, hat gewusst, dass ich, bis ich ungefähr 16 war, vielleicht 40 Kilo gewogen hat oder so. Also mit der Quetschen bin ich meistens fast umgefallen. Ja, ansonsten habe ich ein bisschen Klavier und Ding probiert, Keyboard. es war ganz nett. Also so When the Saints Come Marching In, das hat schon funktioniert und Alle meine Entchen war ein Kracher bei mir. Aber ansonsten hat es mich nicht wirklich so gepackt, nicht begeistert. Ich habe dann mit 16 irgendwann versucht, im Zuge meiner eben langsam erwachenden Punk- und Metal-Attitüden und Träume E-Gitarre zum Lernen, weil logisch, es hat ein bisschen funktioniert. Also ich habe ein paar so Kleinigkeiten von Wieso, von den Ärzten, ein bisschen spielen können, aber wenn es dann an Hammerfall ging, war ich schon wieder draußen und da habe ich dann extrem frustriert die Flinte Schrägstich-Gitarre ins Korn geschmissen und alle paar Jahre packe ich es mal wieder aus und mittlerweile bin ich geduldiger geworden, Komboy mit dem Alter. Also ich bin weit von gut entfernt, aber es wird für ein Lagerfeuer voller Betrunkener reichen, glaube ich. Es ist ausreichend für mich. Gleichzeitig ein bisschen spulen und singen können, das war meine Ambition und das habe ich so halbschadig erreicht. Das ist okay.
Ja, danke. da du jetzt ja nach eigener Angabe erst relativ spät mit diesem ganzen Gesinge klingt so abwerten, also mit dem Singen angefangen hast,
ich glaube, ich würde es auch nicht anders bezeichnen.
Nee, so war das gar nicht gemeint. Ich glaube, das weißt du aber auch. Ja. Also im Grunde erübrigt sich dann die Frage, ob deine Eltern irgendwie Verständnis dafür haben, weil das ging eher so in die Richtung, wenn man mit 14 Jahren oder so anfängt, Gitarre oder sowas zu üben, geht man seinen Eltern ja in der Regel eher auf die Nerven mit sowas. Aber trotzdem, deine Eltern, haben die Verständnis für deine Singerei oder für deine künstlerischen Ambitionen oder denken die sich, Junge, lass das sein?
Junge, warum hast du nichts gelernt?
Hast du ja, du bist ja gelernter Briefträger, wenn ich das richtig verstanden habe.
Unter anderem, ja. Nee, ich habe, wie gesagt, ich habe keine Gitarre gebraucht, um meine Eltern auf die Nerven zu gehen. Als das dann mit 16, 17 angefangen hat, hat meine Optik dafür völlig gereicht. Also vorwachsen lassen in Dingelfingen, was ist das? Terroristen, langhaarige Bombenleger. Die Vokabeln fielen damals tatsächlich auch noch für andere Leute. Und mein Chef in der Post damals, mit dem habe ich es mir am zweiten Tag schon komplett verschissen, weil der gemeint hat, ich soll immer meine Hippie-Haar abschneiden. Und habe gesagt, wenn du der Hitler-Bärtchen rasierst. Und ja, dann haben wir halt ein Problem gehabt für 2 Jahre. Also meine Optik war dazu eher geneigt und die Texte. Ich meine, ich habe Wieso gehört, ich habe Eisregen gehört. Das war halt auch deutsch. Die Leute haben gewusst, was ich da höre. Und ich habe jetzt auch des Öfteren im Zug nach Landshut oder sowas ein bisschen mitgesungen mit einem Kumpel. Und Deutschland in Flammen, das ist halt ein Text, da schaut man halt dann, wenn es jemand von sich gibt. Und dann aus der Gothic-Szene nur Samsas Traum oder so eine Scherze, das sind schon extremere Texte, die man halt auf Deutsch dann auch versteht. Also von dem her damals war wenig Verständnis da, sowohl für das Politische als auch einfach für das scheinbar sehr Menschenverachtende der Texte, der Musik. Aber dafür ist die Jugend da, du probierst dir aus in deine Extreme, logisch. Und ja, es war aber auch bravere Musik dabei, jetzt Rhapsody oder sowas. Und das hat meine Eltern dann schon eher wieder gefallen. Ich kann mich erinnern, als ich meinem Vater mal Wintersun vorgespielt habe, Starchild. Er hat gemeint, das hört sich alles da an einen Eimer Nägeltreppen, wo wir schmeißen. Und das ist eine so schöne Beschreibung, die habe ich mir bis heute gemerkt. Und irgendwie ist das, mir gefällt's.
Ich hab neulich ein Interview mit jemandem geführt, der mir die wunderschöne Vokabel Brüllaffenmusik beigebracht hat. Die fand ich auch großartig.
Genau, die Brüllaffen, das hatten wir auch schon. Nee, also damals für die extremeren Spielarten der Musik, die ja dann auch natürlich nicht so sehr nachgeahmt, aber trotzdem gehört habe, war das Verständnis nicht gegeben. Man macht sich halt Sorgen, was ist mit dem Buch falsch gelaufen. Ansonsten mittlerweile sehr viel Verständnis. Die haben oft auf meine Konzerte, meine Eltern beide, und finden das absolut cool. Also mein Vater ist tatsächlich sehr stolz auf mich, weil ich doch irgendwie noch Musiker geworden bin oder zumindest Sänger. Und ja, also dem gefällt das total, was wir so machen. Und meiner Mutter tatsächlich auch. Wobei man sagen muss, klar, Power Metal ist jetzt nicht unbedingt Black Metal, also ist verträglicher für Elternohren, glaube ich. Das ja, aber mich freut es. Also ich habe schon lange nicht mehr das Ziel, meine Eltern auf den Sack gehen zu müssen oder sonst was. Also aus dem Alter bin ich raus.
Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Oh Mann. Die Brüllaffenmusik oder die langhaarigen Bombenleger. Ich kenne diese ganzen Vokabeln auch durchaus. Ja. So, eine Hälfte hast du eigentlich von der nächsten Frage schon gemacht. Es sollte nämlich der Werbeblock sein, also dein musikalischer Werdegang bis zum heutigen Tage. Also wie du zu deiner ersten Band gekommen bist, hast du uns ja schon erzählt. Du hast dann gesagt, 3 oder 4 Jahre warst du dort. Und wie ging es dann weiter, dass du am Ende bei Down Drop the Sword gelandet bist?
Das war relativ unspektakulär tatsächlich. Ich habe dazwischen keinerlei Bands mehr gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Und bin dann einfach so umeinander gekrebst und habe mir gedacht, wow, war schon geil, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal wieder Musik machen. Und habe, wenn ich mich nicht täusche, auch auf Facebook einmal, wenn man das halt damals gemacht hat, noch nachgefragt. Kam jetzt nichts Großartiges lange Zeit. Und irgendwann hat mir der Dom, unser Schlagzeuger, dann geschrieben. Ich habe es jetzt natürlich nicht mehr genau im Kopf, aber im Endeffekt, hey, du warst doch bei Improved Gods, suchst du immer nur eine Band? Und ich so, ja, schon. Und dann hat er gemeint, ja, dann schau doch mal im Erdinger Fliegerhorst vorbei, wir machen Power Metal. Dann habe ich gesagt, okay, schaue ich mir gerne mal an. Zwei Fragen, welche Art Power Metal und habt ihr Double Bass? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das meine Frage damals war. Ich habe da noch nichts von denen gehört und ich dachte mir, für mich Power Metal, das braucht ein Double Bass, das muss schnell sein, das muss fetzen, da müssen geile Soli drin sein. Und ja, das war dann alles der Fall. Und dann habe ich da einfach vorgesungen und die haben gesagt, ja, klingt gut, machen wir. Und ja, so wurde ich eingekauft.
Eingekauft? Ah, wie groß war der Geldkoffer?
Die zahlen heute noch mit ihren Nerven, sagen wir es so.
Ja, wenn du so gute Witze raushaust, wie du hier immer machst, dann kann ich das verstehen, weil ich darf mir auch immer sowas anhören.
Nee, also war damals tatsächlich eine Bandprobe und dann haben wir uns da von allen Seiten entschieden, jo, das passt. Und so war das dann. Tatsächlich nicht besonders mystisch, aber trotzdem sehr cool.
Klingt auf jeden Fall schön. Und kommen wir mal von schöneren zu eher weniger schönen Geschichten. Gab es in den ganzen Jahren, die du halt Musik gemacht hast, irgendwann schon mal einen Moment, wo du dachtest, oh nee, das ist doch alles Quatsch, keine Ahnung, ich verkaufe mein Mikro, ich gehe nie wieder auf eine Bühne. Gab es so einen Moment mal irgendeine ganz herbe Enttäuschung?
Ja, also die Momente gab es tatsächlich des Öfteren einmal, dass ich gesagt habe, so, mir gelangt's, ich bin weg. Das lag nicht unbedingt an einer krassen Enttäuschung oder sowas, es lag halt einfach an den zu oft zitierten persönlichen und künstlerischen Differenzen, die hat man halt einfach. Ich meine, wenn du, egal in welcher Band, wenn du mehrere Leute zusammenschmeißt, dann hast du Reibeflächen, dann hast du einfach Ecken und Kanten, an denen du dich stößt und auch andere einfach logischerweise damit triffst. Und ja, um jetzt mal einen ebenfalls sehr viel zitierten Spruch zu bringen, ein Kompromiss ist dann, wenn alle verlieren und das fühlt sich halt meistens nicht so geil an. Also du musst halt oft mit Meinung oder Wollen oder Können auch irgendwo zurückstecken. Mal werden wir zu viel gefordert, mal zu wenig gefühlt natürlich. Ist immer sehr subjektiv. Und ja, natürlich habe ich das oft auch mal übel genommen. Ich bin da einfach so, dass ich dann ein bisschen engstirnig sein kann und Sachen dann einfach nicht so ganz verstehe, wo ich, oder selbst wenn ich es verstehe, einfach dann immer sage, nee, ich check's. Ich finde es immer noch scheiße. Das gibt's und andersrum natürlich genauso. Also klar. Und es war jetzt nicht wahnsinnig oft, aber ich habe mir schon öfter gedacht, ja, weißt was, leckt's mich doch einfach, lass gut sein. Aber es kam dann halt doch nie dazu, weil egal was an Trend, die Musik halt dann einfach dann doch wieder zusammen. Oder eben die doch sehr gleiche Hingabe und Liebe zur Musik, die man dann doch miteinander möchte und natürlich das Endresultat. Es klingt jetzt ein bisschen nach der Zweck heiligt die Mittel, aber so meine ich es gar nicht. Es ist halt wirklich dann doch ein gemeinsames Hobby, eine gemeinsame Leidenschaft, die man da verfolgt. Und über das rauft man sich auf jeden Fall wieder zusammen. Es ist jetzt übrigens auch nicht nur auf Don't Drop the Sword bezogen, das war auch bei der vorherigen Band schon so. Und ich weiß von nur leid, dass das in anderen Bands genauso läuft. Also ich sehe das mittlerweile als nichts Besonderes mehr, solange man sich halt dann immer wieder irgendwie findet und den Weg weiter miteinander geht und Achtung, das Schwert nicht fallen lässt, ist das ja alles so gut.
Ja, genau, das Schwert nicht fallen lassen. Ich erinnere mich, nicht die Seife fallen lassen. Ne?
Ja. So. Der Band noch einmal vor meiner Zeit. Ich glaube, da hätte ich auch schon rumgemeckert sonst. Und mittlerweile liebe ich ihn, also merkt man sehr einfach.
Nachdem wir jetzt ja über eher Lowlights gesprochen haben, gab es oder was würdest du aus deiner bisherigen Karriere so als das absolute Highlight bezeichnen? Was war so der Moment, wo du dachtest, boah, das ist einfach, dafür mache ich den Scheiß?
Das denke ich mir, ist vielleicht jetzt keine so geile Antwort, wie man sich erhoffen würde auf die Frage, aber das denke ich mir eigentlich jetzt mal, wenn ich auf der Bühne stehe. Das sind die Momente, wenn ich live auf der Bühne stehe. Und da haben, keine Ahnung, 20 oder 200 oder, na gut, wir hatten noch keine 2000, aber ich bin noch zuversichtlich, das kommt noch. Da stehen ein Wohnzimmer oder Halle voller Leute und die singen Rotten Wings und ich muss nicht singen und die Leute kennen die Texte und machen einfach mit wie Sau und haben begeistert und freuen sie Das ist es, dafür mache ich den Scheiß. Das ist es genau. Ich freue mich über gute Rezensionen, ich freue mich über gutes Feedback, meinetwegen Verkaufszahlen oder sonst was. Aber wofür ich es wirklich mache, ist genau das. Einfach zum sagen, das Publikum hat richtig Bock, die Hand dabei und die mengen das, was wir machen, genauso wie wir selber. Also ja, das dafür. Wenn ich jetzt wirklich ein Highlight überlegen müsste, das darf mir tatsächlich sehr schwer fallen, muss ich ehrlich sagen. Aber bühnenunabhängig war eins meiner Highlights, das dürfte wenig überraschend sein, mit Liv Christine im Studio zum sein und mit ihr einfach überhaupt zu ratschen. Das, ja, also das war definitiv mal ein Highlight an einem echten Star-Pro zum sein und mit dem sogar zusammenzuarbeiten. So quasi einmal mit Profis und da war er dann, der Profi.
Profis und Profi-Innen, ne? Muss man ja heutzutage sagen.
Ja, also für mich gibt es halt keine weibliche Form von Profis, sonst hätte ich es gesagt, aber die Liv Christine ist ein Profi und ich war schwer begeistert von der Stimme, also der Stimme und der Stimmbeherrschung. Von sowas träume ich, das sage ich da.
So, jetzt kommt es wieder knüppeldick. Von den Highlights wieder zu den Lowlights. Auch wenn du ja eben gesagt hast, du machst diesen Scheiß in Anführungsstrichen, um auf der Bühne stehen zu können, um zu erleben, wie Leute mitgehen oder was auch immer. Auf der Bühne geht doch mal was schief. Kannst du uns berichten, was dein peinlichster Moment auf der Bühne war? Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte von Pantera, als der gute Phil sich mal in die Hose geschissen hat? Ich hoffe, so schlimm wird es nicht.
Ich kannte die Geschichte nicht. Ich wünschte, es wäre so geblieben.
Entschuldigung.
Naja, man, der gute Phil ist ja anscheinend dafür bekannt, dass er öfter mal Scheiße von sich gibt.
Also. In dem Falle war es sogar so, ich erinnere mich, er hat gesagt, da war's, das war noch so die Hair-Metal-Zeit von Pantera. Und nach seiner eigenen Aussage trug er eine weiße Spandex-Hose. Und also, ich möchte keine weiteren Bilder heraufbeschwören. Ich hoffe, deins ist nicht so schlimm.
Bei weitem nicht. Wah, danke dafür. Nee, wenn ihr jetzt überlegt, also tatsächlich, klingt komisch, aber auf der Bühne bin ich ein bisschen ein anderer Mensch. Auf der Bühne ist mir nicht peinlich, was mir im, in Anführungszeichen, normalen Leben peinlich wäre. Auf der Bühne habe ich ein komplett anderes Selbstbewusstsein. Ich bin da, weiß ich nicht, da lebe ich so richtig auf einfach. Da bin ich ein viel freier Mensch und Sachen, die mir eigentlich voll aufregen oder ankotzen, dann sind auf der Bühne, ich kann drüber lachen. Das ist einfach nur witzig. Zum Beispiel Samstag hätte mir peinlich sein können. Letzten Samstag haben wir ein Konzert im Lindenkeller in Freising gehabt. Und ich habe seit langer, langer Zeit zum ersten Mal, glaube ich, ein Funkmikro bekommen. Und das Mistviech hat einen Ausschalter gehabt. Kenne ich nicht. Was ist das? Ein Aus heißt bei mir, ich zieh's Kabel raus oder steck's rein. Und 3-4 Mal während dem Konzert ist es mir passiert, dass ich diesen scheiß Ausschalter erwischt habe. Und ja, dann höre ich mich selber halt nur Death or Glory. Aber von außen halt nichts und im Innen auch nichts. Dann dachte ich mir, okay, fuck. Und das ist mir so 3-4 Mal passiert, aber ich habe einfach drüber gelacht. Also andere Leute hat es echt aufregen, glaube ich. Das war mir wurscht. Aber zwei Momente, die mir einfallen, die tatsächlich auf eine lustige Art peinlich waren, oder auf eine peinliche Art lustig. Mit meiner alten Band Improved Gods habe ich im Rocket Club in Landshut mal gespielt. Und dafür muss man jetzt bisschen Musikgeschichte kennen. Ich glaube, John Lennon hat sich mal brutalst in die Nesseln gesetzt, weil er mal sowas gesagt hat, wie die Beatles sind größer als Jesus. Irgendwie, weil so brutal viele CDs verkauft worden sind oder weil mehr Leute die Beatles kannten, als es Christen gibt. Irgendwas in der Richtung. Und es gab natürlich dann Mordsanschiss für Erben und so weiter. Und unter Voraussetzung dieses musikalischen Wissens habe ich dann auf der Bühne zum Spaß einmal gesagt, hier in Landshut sind wir ja schon fast größer als die Beatles. Bitte nicht verklagen. Und es war das Grillenzirpen im Publikum, weil keine Sau das gecheckt hat. Oder fairerweise einfach niemand das lustig gefunden hat, so sehr wie ich. Aber das war dann so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, gut, machen wir einfach wieder Musik. Und das andere war unser, ich nenne ihn gern Spinal Tap-Moment. Ich hoffe, das ist eher bekannt dann als das Beatles-Zitat, weil das ist ein saugeiler Film. Da waren wir im Eddie's Rock Club in München, einer von unseren ersten Gigs tatsächlich, glaube in den ersten 2-3 Jahren von uns, mit Don't Drop the Sword, und es gab eine Feuerschutztür. Wir haben zweimal im Eddie's gespielt. Beim ersten Mal haben wir aus Versehen die Feuerschutztür, die mit so im Aufgangsbereich zur Bühne war, offen gelassen. Das war dumm. Es kam die Feuerwehr. Zwar jetzt nicht, haben jetzt in den Auftritt gesprengt, aber es gab irgendwie dann von der Feuerwehr was, haben wir im Nachhinein mitgekriegt. Und als wir dann eine Zeit lang später nochmal da gespielt haben, dachte sich, glaube ich, der Maxi, das wäre eine gute Idee, was es auch wäre, wenn wir die Tür diesmal zumachen. War leider auch wieder dumm. Ich war nämlich nur draußen. Und ich bin nicht raufgekommen. Und dann hat das Intro zu Guardians of Light irgendwie 3 Minuten gedauert, weil niemand hat den Sänger gehört, der wie Fred Feuerstein Wilma an die Tür geprügelt hat und auch sonst keinen Weg nach oben gefunden hat. Also ähnlich wie Spinal Tap, diese damals unterm, was ist, Wembley Stadion, die sie auf jeden Fall unter ihrem Auftrittsort komplett verlaufen haben. Das wäre auch peinlich, aber ich finde es einfach nur sauwitzig.
Ja, vielen Dank, dass du uns an solch tollen Geschichten teilhaben lässt. Das
ist halt aber wirklich so passiert.
Das glaube ich dir aufs Wort. Ja, lass uns doch jetzt mal zu dem Part kommen, wo du eine schnelle Entscheidung treffen musst. Du darfst gerne danach noch was ausführen zu der Frage, aber deine Entscheidung sollte schnell kommen. Also entweder oder. Du kannst auch sagen, ich beantworte es einfach nur, weil steht für sich die Antwort.
Okay.
Also es, ne, es ist so nach dem Motto Sekt oder Selters. Und dann kannst du eben sagen, was deine Wahl wäre.
Alles klar.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann legen wir los mit Iron Maiden oder Judas Priest.
Okay, schwierig, aber Priest. Dann
okay.
Also darf ich jetzt schon weiter ausführen oder noch nicht?
Kannst du, wenn du willst, klar. Du musst nicht, aber gerne.
Priest, also so sehr Maiden eine meiner dann absoluten bewussten Einstiegsbands war, Priest sind für mich vielseitiger, auch wenn ich das Bluesige nicht ganz so zu schätzen weiß wie andere, aber die sind deutlich vielseitiger, vom Blues zum absolut brachialen Metal, dann mit der Painkiller ist da alles dabei. Und Maiden, wenn auch geil von der Musik her und auch von der Stimme, waren für mich immer ein bisschen so auf einer Linie. Ich möchte nicht sagen langweilig, aber nicht so abwechslungsreich wie Priest. Und Halfords Stimme ist einfach... Ja, brauche ich kaum erklären, ist das Hellfort.
Dann habe ich da mal eine Gretchenfrage. Wenn du Judas Priest gut findest, was hältst du von den beiden Alben, auf denen Tim Owens gesungen hat, also Jagulator und Demolition?
Tim the Ripper Owens kenne ich tatsächlich nicht von Judas Priest. Also ich weiß, dass er da mal gesungen hat, nachdem der Hellfort irgendwie kurz mal auf Abwägen war. Aber ich glaube, ich kenne kein einziges Lied oder habe nie ein Lied von ihm gehört bei Judas Priest. Ich kenne ihn von Iced Earth, wenn ich mich nicht täusche, von Pyromaze, solche Sachen. Finde die Stimme absolut geil, aber ich habe nie einen Priest-Song mit ihm gehört tatsächlich.
Ist im Moment auch schwierig, weil zum Beispiel auf Spotify kriegt man die beiden Alben überhaupt nicht. Also sind ja sogar 4, er hat ja auch 2 Live-Alben aufgenommen. Mhm. Aber kommen wir zurück zum Spiel, oder? Thema AC/DC, mit Bon Scott oder mit Brian Johnson?
Bon Scott war der erste Sänger, gell? Ja. Der dann leider an seinem Erbrochenen erstickt ist, wie man ja weiß. Ich fand tatsächlich oder finde dann den zweiten besser, muss ich sagen. Der hat mehr Raues, mehr Grit und Dreck in der Stimme. Der Bon Scott war mir persönlich ein bisschen zu bluesig, auch von der Stimme her. Ich weiß, das ist so ACDCs Ding gewesen zu der Starterzeit, aber ich kann mit Blues nicht so viel anfangen und wenn schon dann mit der dreckigen Stimme. Das ist mir, ja, ist mir der zweite dann lieber.
Okay. Ich hoffe, darauf hast du endlich mal eine Antwort, weil die Frage hat mir bisher keiner beantwortet. Oh. Merciful Fate oder King Diamond?
Ich habe eine Antwort. Ich weiß nur nicht, ob sie gefällt. Keins von beiden. So leid es mir tut, ich pack die Stimme nicht. Es ist der gleiche Sänger, weiß man ja, aber ich kann es mir nicht anhören. So leid es mir tut, da ist Können und Technik dahinter, ja, aber es ist mir zu besonders. Kann ich mir nicht anhören. Und musikalisch kann ich dementsprechend nicht recht viel dazu sagen. Ich habe schon mal irgendwo gehört, dass die Black Metal und Prog Vorreiter gewesen sein müssen und die Bühnenshows, Corpse Band und so weiter mitgeprägt haben. Das muss ziemlich wegweisend gewesen sein, aber wenn ich die Stimme nicht anhören kann, kann ich mir die Band nicht anhören. Ich bin da ein bisschen blöd mit der Geschmackssache, aber so ist es leider.
Ja, ist doch völlig in Ordnung.
Also leider keine eindeutige Antwort.
Ich suche verzweifelt irgendjemanden, mit dem man darüber mal reden könnte.
Boah, jetzt bestimmt Leute, ich gehöre nur leider nicht dazu.
Macht nichts, aber darauf hast du eine Antwort. CD oder LP?
Habe ich grundsätzlich, ja, schwierig, eigentlich eher CD. Ich habe grundsätzlich immer mehr CDs als LPs gehabt. Optisch macht die LP deutlich mehr her. Das ist das Format, auf dem man geile Covergestaltung sehen will. So ein Booklet ist einfach geil. Aber als jemand, der halt damals noch ein Auto hatte, in das zufällig keine Schallplatten passten, CD. Und ja, also ich weiß, vom Audiomäßigen her sind die Schallplatten deutlich beliebter. Ich habe auch einen Plattenspieler daheim, ich habe mir auch schon Platten angehört. Ja, der Klang ist geil, aber es ist sau unpraktisch, weil ich immer einen hatte, wo man die Platte dann von Hand wieder umdrehen musste. Und eine CD, da druckst du auf Repeat, Album, fertig. Also in dem Fall muss ich leider der CD einen Vorrang geben, auch wenn es nicht so true ist, wie andere Leute das sehen.
Ich dachte, ihr bringt demnächst auch LPs raus, oder war das Fake News?
Nein, das sind keine Fake News. Das ist eine Tatsache, dass das in der Planung ist und hoffentlich bald mal auch kommt. Und wie gesagt, ich finde es absolut super, wenn Musik auf Platten noch produziert wird. Das sollte auch so sein. Für die Leute, für die das eben das richtige Format ist. Für mich war das Format einfach vom praktischen Aspekt her immer die CD. Aber ich habe auch hier meine Platten stehen und finde sie geil und die kann man viel besser ausstellen als CDs natürlich. Es ist schöner anzuschauen, die Haptik ist eine andere. Trotz allem, die CD ist praktischer, einfach zum Musik hören und das war damals immer mein Ding.
Sehe ich genauso. Obwohl ich auch schon längere Zeit wirklich einen Plattenspieler habe. Das Problem ist halt wirklich, obwohl Problem ist das falsche Wort, es ist ein anderer Aufwand, aber ich finde, der Aufwand ist auf jeden Fall schön, weil man setzt sich irgendwie noch mehr mit dem Produkt an sich auseinander, sofern man Musik als Produkt bezeichnen möchte.
Kann man machen, ich würde es jetzt nicht tun, aber ich verstehe, was du meinst. Ganz kurzer Ausflug, es gibt eine deutsche Band, die ich einfach zwangsweise immer erwähnen muss, weil ich sie geil finde und das ist Janus und die haben vor einiger Zeit die Terror-LP rausgebracht. Das ist ein Song von knapp über einer halben Stunde und den haben sie auf eine Schallplatte gepresst. Hälfte da, Hälfte da. Und da habe ich mir tatsächlich dann auch die Zeit genommen, meinen alten Plattenspieler wieder angestöpselt und habe mich hingesetzt, Licht aus und das komplett zelebriert. Und dafür verstehe ich absolut jeden, der sagt, das ist wie statt sie drei Kisten Bier am Abend ins Gesicht zu stellen, ich nehme jetzt ein halbes Glas Whisky und schwenke den zwei, dreimal etwas arrogant durch die Gegend und dann trinke ich den genussvoll. Das ist eine Genusssache mit den Platten, würde ich sagen. Es ist ein anderes Erlebnis, wie du sagst, und hat also Berechtigung.
Absolut. So, du als Konzertbesucher, lieber ein Clubkonzert oder lieber eine Arena- oder Stadionshow?
Clubkonzert, ich mag so viele Leute auf dem Haufen echt nicht gern.
Kann ich verstehen.
Definitiv Club. Und man kann tatsächlich, glaube ich, oft davon ausgehen, dass das Clubkonzert die etwas echteren Fans hat. Also wenn du in der Halle spielst dann oder in so einem Riesending, dann glaube ich, bist du schon jemand, da kämen viele Leute einfach, weil es in ist oder schick, das zu hören. Also ich denke, allein deswegen ist das Clubkonzert schon ein bisschen zu bevorzugen.
Jetzt habe ich eine Frage. Da geht es um zwei Bands, die auch eher in die Arena gehören. Ich weiß nicht, ob es für dich ein Thema ist, aber eigentlich, nee, ist kein echter Punk. Die Toten Hosen oder die Ärzte?
Die Ärzte. Da muss ich nicht lange nachdenken.
Endlich, danke.
Ich mag beide, aber ich habe die Ärzte immer viel mehr für ihren Humor, die Texte und den Abwechslungsreichtum geschätzt.
Ich glaube, du bist wirklich also, der Erste, der diese Antwort gegeben hat. Finde ich cool.
Ehrlich?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ich weiß nicht, ich habe halt, da habe ich, glaube ich, ein paar unpopuläre Meinungen. Also wie gesagt, ich mag die Toten Hosen genauso. Habe auch viele CDs von denen gehört. Eine meint, stimmt, ich habe irgendwann mit 12 oder 13 zu Weihnachten mal die Opium fürs Volk von meinen Eltern bekommen. Jetzt fällt es mir gerade ein. Und habe das auch gern gehört und Ärzte kamen erst später. Aber ich fand bei den Hosen an Campino immer mehr ein Schreihals und Farid Bela Roth immer mehr Sänger. Und ja, wie gesagt, der Abwechslungsreichtum und einfach der Witz, das selber nicht ernst nehmen, wie die politischen Botschaften rüberbracht wurden, das war mir bei den Ärzten immer deutlich lieber tatsächlich.
Künstlerisch wertvoller sozusagen.
Ja, ununterhaltsamer.
Sehr schön.
Und ohne das ganze Fußballgedöns, das muss ich auch noch dazu sagen.
Oh ja, sehr schön, dass wir da eine gemeinsame Meinung haben.
Ich duck mich schon immer, wenn ich sowas sage, weil irgendwoher kommt die nächste Nackenschelle, aber ach. Ja, Fußball, nicht meine Welt.
Meinung darf man noch haben, ist doch alles okay. So, beim Live-Konzert, wenn du auftrittst, mit Klick oder ohne?
Grundsätzlich ohne, ich glaube, ich habe noch niemals mit Klick gespielt. Also könnte ich mich jetzt nicht erinnern.
Alles klar. Und wo wir bei der Live-Umgebung schon sind, mit Backing-Track oder alles wirklich live?
Meinst du mit Backing Track auch ein Intro vom Band oder wirklich, ob es den ganzen Song durchläuft?
Nee, ein Intro vom Band würde ich sagen, ist kein Backing Track. Also wirklich, dass du irgendwie Keyboard-Flächen rein, Samples oder keine Ahnung, irgendwas, was parallel wirklich zur Live-Umgebung läuft.
Nee, also bei uns Don't Drop the Sword überhaupt nicht. Wir haben ein paar Intros ab und zu mal vom Band für die Atmosphäre und so, aber nee, Backing Tracks würde ich persönlich jetzt halt den Sinn auch nicht so ganz sehen. Bei uns muss ich sagen, bei unserer Musik ist so konzipiert, dass sie live minimal abgespeckt genauso funktioniert wie ja, als Riesenalbum mit leichter Überproduktion. Also das funktioniert beides und dementsprechend Backing Track setzt ja auch wieder einen Klick voraus, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und das ist für uns tatsächlich aktuell überhaupt keine Frage, also kein Klick, kein Backing Track. Bei anderen Bands finde ich es allerdings wiederum ziemlich geil. Ich glaube, Unleash the Archers hat es und da kann ich mich jetzt täuschen, aber also atmosphärisch dichtere Bands wie Dimmu Borgir oder sowas, die glaube ich haben ihre Backing Tracks und da sehe ich es dann schon als sinnvoll. Also damit man da die volle Atmosphäre rüberbringt, da muss natürlich dann der ganze Chor mit drauf sein und sowas. Da verstehe ich das absolut. Aber für uns ist das kein Thema.
Damit kommen wir jetzt zu einer Frage, wo es auch um eine Band geht, die garantiert immer Backing-Tracks am Start hat.
Milli Vanilli?
Nee, das waren ja nicht nur Backing-Tracks, das war ja komplett, oder? Kurz off-topic, hast du den Film gesehen, der jetzt im Kino war?
Nee, ich habe gesehen, dass es den Film gibt, habe mich halt eingeschissen vor Lachen und beschlossen, den muss ich mal anschauen.
Ja, ich auch.
Aber weiter bin ich noch nicht gekommen, erst mit Dune.
Ich glaube, läuft der Milli Vanilli-Film überhaupt schon oder ist der schon wieder aus dem Kino? Ich weiß es gar nicht, aber ich wollte ihn auch sehen.
Keine Ahnung. Ich frage mich heute auch, wie es dann da ist, ob das irgendjemand dann selber eingesprochen hat oder ähnliche Scherze. Also die Witze schreiben sich ja von selber im Endeffekt. Aber ich werde ihn mir irgendwann anschauen. Ich weiß nur nicht, ob ich mich dafür ins Kino setzen möchte.
Ich weiß, was du meinst. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Hammerfall oder Rhapsody?
Das ist ähnlich wie Maiden und Priest. Echt eine brutal schwierige Frage. Also ich würde sagen, ja.
Genau.
Hammerfall war auch eine meiner ersten Einstiegsbands. Also Living in Victory, nach wie vor ein Song, an dem ich emotional brutal hänge und den ich über alles liebe. Aber Rhapsody eigentlich genauso. Und bei denen war ich noch begeisterter wegen dem ganzen klassischen Gefiesel im Hintergrund mit den Bläsern und den Streichern und allem Möglichen. Also ich könnt keine Band, glaube ich, über die andere stellen. Sorry, ist für mich beides einfach geil.
Macht nichts, kann ich gut mit umgehen.
Vielleicht noch Hammerfall, weil sie den Heavy Metal wieder ein bisschen belebt haben. Aber
oh ja,
das wäre es dann schon für mich.
Ja, aber man könnte genauso sagen, Rhapsody haben die Neoklassik auf eine neue Stufe gehoben. Ne?
Oder auch den Power Metal. Für mich ist das schon mit die Definition tatsächlich auch von Power Metal. Ist für mich so Sound wie von Rhapsody, muss ich sagen. Aber trotzdem, das sind beide Spitzenbands, die ich nicht missen möchte in meinen Playlists und könnte ich mich für keine entscheiden.
Alles klar. Ich hoffe, hier kannst du dich entscheiden. Das ist die Frage, die ich persönlich wirklich am gemeinsten finde. Metallica oder Megadeth?
Metallica.
Sagt auch jeder.
Nicht einmal, weil ich ein brutaler Metallica-Fan bin. Es scheitert da bei mir wieder an der Stimme. Es hängt an der Stimme. Bei Megadeth packe ich die Stimme nicht lang. Also geile Texte, tolle Botschaften und so weiter und instrumental auch verdammt gut, soweit ich das beurteilen kann. Aber bei Metallica sagt mir die Stimme einfach deutlich mehr zu.
Das ist witzigerweise auch die häufigste Antwort, die ich höre.
Okay, ja, da kann ich ja nicht aus. Das ist dann meine Standardantwort leider.
Völlig legitim. So, jetzt darfst du dich entscheiden. Möchtest du über deine Top 5 Metal-Alben reden oder möchtest du uns deine Lieblingsfilme nennen oder deine 5 Lieblingsbücher? Ich bin da wirklich maximal flexibel.
Naja, nachdem ich jetzt die ganze Zeit schon über Metal geredet habe und man sich, glaube ich, locker zusammenreimen kann, was so meine Lieblings- oder einflussreichsten Bands und wahrscheinlich auch Alben sind, glaube ich, würde ich tatsächlich über die Bücher reden.
Ja, gerne.
Weil gerade als Texter ziehe ich Großteil meiner Inspiration einfach aus Büchern, logischerweise. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich es nicht machen würde als Buchhändler. Aber ja, da muss ich leider jetzt auch wieder totale Standardantwort geben, um die komme ich nicht rum, weil es halt einfach so ist. Logischerweise Lord of the Rings von Tolkien, das ist eine wahnsinnig geile Nummer. Was soll man sagen? Es ist halt einfach Lord of the Rings. Und das habe ich mit irgendwann mit 10 Jahren oder so an der Bibliothek im Gymi ausgeliehen. Hab dann fairerweise, sage ich offen, den zweiten Teil sehr schnell zur Seite gelegt, weil es mir zu viel Walking Simulator war, wenn man halt so sagt. Das war halt Landschaftsbeschreibungen und schau mal, was für eine tolle Semmel da bei den Elben rumliegt. Und hast du diesen Baum schon mal gesehen? Nein, hier ist er nochmal auf 3 Seiten. Ja, das gehört aber dazu. Später dann mit 16 habe ich mir nochmal durchgelesen und habe das trotzdem mit Liebe aufgenommen. Das gehört einfach mit dazu. Und bleibt ein Rieseneinfluss. Das Rad der Zeit vom Robert Jordan dürfte auch relativ wenig überraschend sein. Ist auch ein Fantasy-Epos, sondersgleichen, 13 Schinden. Und auch wenn es seine Durchhänger hat und auch ein bisschen so ein bisschen bekloppten 90er-Jahre-Sexismus mit drin hat, man kann es mit einem Augenzwinkern super lesen, finde ich.
Kurze Zwischenfrage meinerseits. Ist diese Reihe mittlerweile beendet? Ich weiß, ich habe sie auch mal in meiner Schulzeit, also irgendwann in den 90ern angefangen. Und also ich wusste nur, sie lief ewig weiter, weil im deutschen Raum, also im deutschsprachigen Raum, ist es ja so, dass irgendwie ein Buch auf irgendwie 2 bis 3 deutsche Bände aufgeteilt wurde immer. Also früher.
Ja, das hat der Piper Verlag damals, glaube ich, schon gemacht. Das war entweder, weil sie die Zeit bis zum nächsten Buch überbrücken wollten oder wegen des schnöden Mammons, dass man einmal sagt, ja, ein Buch verkaufen ist nett, aber was, wenn wir 3 verkaufen? Das sind für mich beides Gründe, die möglich wären. Aber nee, die Reihe ist abgeschlossen seit, da müsst ihr jetzt echt raten, ich glaube seit 2010 oder sowas, glaube ich, ist beim Band 13 rausgekommen, wenn ich mich nicht
täusche. Und dann nochmal off-topic, da gibt es auch eine Fernsehserie zu. Hast du die gesehen? Und wenn ja, ist die gut?
Habe ich gesehen, beide Staffeln bisher auf Amazon Prime meinst du, oder?
Das genau.
Die erste hat mir ein bisschen sehr enttäuscht, die zweite fand ich besser. Okay. Also bei der ersten habe ich mir eigentlich, also ich hatte einen total roten Kopf vor lauter und Stirnglatschen, das war unschön. Ich habe viel nicht verstanden, warum man das jetzt so bescheuert umsetzen musste. Warum muss man Perrin so eine 0815 blöde Charaktergrundlage geben? Ich habe was versehen, meine Frau da schlagen. Alter, was? Braucht es einfach nicht. Also da waren viele Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, meine Fresse, ein bisschen mehr Respekt vor der literarischen Grundlage wäre schon angemessen. Oder auch Matt fand ich als Charakter total enttäuschend umgesetzt und Rand, den eigentlichen, die Hauptfigur, ist irgendwie so ein weißes Blatt. Also der hat keinen richtigen Charakter für mich, obwohl der im Buch relativ schnell einen eindeutigen Charakter und eindeutige Zerrissenheit dann erlebt. Aber bevor ich wieder lange rumrede, die zweite Staffel fand ich deutlich besser. Und was ich auch fairerweise sagen muss, visuell ist das Ganze der Hammer. Ich mag, wie sie das Wirken der Macht, das Weben der Macht dargestellt haben. Und auch die Trollocs und ähnliche Sachen. Also da finde ich es schon über jeden Zweifel erhaben. Aber rein von Charakteren und Story her, hätten schon einiges ein bisschen schöner machen können.
Okay.
Aber das hätte man bei den Büchern auch. Also. Ja, das wäre so die Nummer 2. Dann drittes, also nicht jetzt notwendigerweise von der Beliebtheit her, sondern wie es mir gerade einfallen. Als drittes würde ich dann Stephen Kings Es nennen, wo ich auch einen Song drüber schreiben musste, It Never Sleeps, oder wie wir manche sagen, IT Never Sleeps, was ja auch irgendwo stimmt. Ja,
zu dem kommen wir gleich noch.
Kommen wir?
Ja.
Okay, dann machen wir eine Kugel vorweg, aber sowohl die beiden neuen Filme, den ersten mehr als den zweiten, als auch die alten Verfilmungen, finde ich toll. Und das Buch ist für mich absolut geil. Ich glaube, ich habe das 5 oder 6 Mal gelesen, Hörbuch angehört. Ja, es ist einfach geil. Es hat ein paar Szenen, wo du dir schon denkst, Stefan, was genau ist dein Problem? Wie oft bist du auf dem Kopf gefallen? Da gibt es Szenen, die könnte man nicht verfilmen. Außer in einem Rutsch mit so und so viele Tage von Sodom. Aber ansonsten ist es einfach nur geil. Also es gefällt mir. Die Atmosphäre, die Nostalgie und sowas. Also das ist für mich eins der Meisterwerke von King.
Kann ich vollkommen verstehen. Es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, auch eines der ganz wenigen Bücher, die ich wirklich auch mindestens 3 oder 4 Mal gelesen habe und auch einmal als Hörbuch komplett gehört habe. Also das kommt echt selten vor.
Das ist bei mir das Gleiche. Also das habe ich bei Herr der Ringe gehabt und das habe ich eben bei Es gehabt. Sonst waren es wenig. Aber das Buch hat einfach irgendwie einen Zauber, muss ich sagen.
Ja.
Nicht auf so eine nette Art wie Herr der Ringe, eher auf so eine Art, die an den Eiern packt und nicht mehr loslässt. Aber es ist trotzdem ein Zauber. Ja, bei Stephen King müsste ich eigentlich fast jetzt einen dunklen Turm mit dazu erwähnen.
Aber als Gesamtzyklus jetzt, aber keinen bestimmten Band, okay.
Nee, keinen bestimmten, wobei die Abenteuer- und Aufbruchsstimmung grundsätzlich bei den ersten Teilen von den Reihen immer geil finde. Und ja, haben wir auch einen Song drüber geschrieben. Über den dunklen Turm, das konnte ich auch nicht lassen. We Deal in Lead. Und da geht es ja auch um die, so die ersten zwei Bücher zusammengefasst. Da kann man mir vorwerfen, ich habe das von Blind Guardian plagiiert. Und man wäre nicht ganz verkehrt, aber ich fand einfach die Idee, die ersten zwei Bücher wegen ihrer ganzen Abenteuerlust und all den Entwicklungen und Charakteren, die halt da alle auftauchen, zusammenzufassen, das ist einfach eine super Idee. Und ja, dann habe ich das halt genauso gemacht. Also kann man mir gern vorwerfen, zu Recht, aber ich fühle mich nicht schuldig deswegen, weil es einfach super war. Ja. Ansonsten, da wären wir eigentlich schon bei vieren, gell?
Ja, genau. Einen darfst du noch machen.
Einer geht noch.
Also ich würde jetzt mal keck behaupten, was ist mit Wolfgang Hohlbein? Kein Thema?
Ich mag den Greif und ich mag, wie hieß der jüdische Würgeengel, nicht Assotor?
Azrael,
genau. Ich mag den Greif, ich mag Azrael, aber gerade in meiner Buchhändlerzeit habe ich versucht, viel von seiner Vampirreihe und andere Sachen zu lesen. Druidentor muss noch wahnsinnig gut sein, das habe ich noch nicht gelesen.
Ja, Schande über mich. Ist es.
Aber ist es? Okay.
Ist lange her, dass ich es gelesen habe. Keine Ahnung, aber damals fand ich es gut.
Also sehr ich Hohlbein mit den früheren Werken schätze. Die neuen haben einfach so ein Geschmäckle von Fließbandproduktion für mich gehabt. Das klingt gemein, aber man weiß ja, wie es ist. Auch Autoren haben ihre Verträge und müssen raushauen. Ja. Und sobald du in so einem Ding drin bist, dann wird es halt einfach Fließband. Leidenschaft und Können mal ganz ungeachtet, können dann bloß nur ein Stück weit einfließen, finde ich. Und ja, von dem her, die alten Sachen geil, die neuen würde ich sagen eher durchschnittlich, weil sie halt einfach nicht mehr so die Zeit zum Reifen haben, denke ich mal. Aber auf jeden Fall, toller Autor. Und er hat ja, glaube ich, mit seiner Frau zusammen Sachen geschrieben. Ja,
der Greif auf jeden Fall. Den haben die beiden zusammen geschrieben.
Der ist jetzt übrigens, um einen kurzen Kreis zu schließen, verfilmt worden.
Ja.
Da gibt es eine deutsche Serie und ich finde die ziemlich gut, allein wegen diesem 80er, 90er Nostalgiefaktor. Und rate mal, wer im Soundtrack mit dabei ist.
Blind Guardian. Ich weiß.
Ja, Journey Through the Dark.
Genau.
Ja, also ich fand die Serie geil. Ich habe es mit meiner Freundin angeschaut und dachte mir, ja, das ist gut. Also ein bisschen weit weg vom Buch in Teilen, natürlich, klar. Aber ja. Buch gut, Serie bisher finde ich auch gut, muss ich sagen.
Dazu muss ich Folgendes sagen. Ich habe zu meiner Verlobten gesagt, lass uns das gucken. Das ist eine abgeschlossene Serie. Und dann habe ich hinterher gemerkt, stimmt gar nicht.
Ja, nee, also da kommt noch was nach.
Ich denke auch.
Aber so ist es halt. Wenn es erfolgreich ist oder halbwegs erfolgreich, dann ballert man noch eine Staffel nach. Ich habe jetzt mir in der Zwischenzeit überlegt, also als fünftes müsste ich, glaube ich, kein bestimmtes Buch, sondern eher so ein, nennen wir es mal Themenkomplex oder fast schon eigenes literarisches Feld nehmen. Cthulhu-Mythos vom Lovecraft. Das ist, ja, weiß ich nicht, hat mich einfach schon immer sehr beeinflusst, auch wegen der ganzen Gothic-Szenen-Zugehörigkeit. Um so Sachen wie Poe und Lovecraft kommst du nicht rum. Wenn du irgendwas von Literatur und Poesie verstehen möchtest, dann als Grufti geht's nicht anders. Und Lovecraft, ich meine, war ein totaler Sausack, braucht man gar nicht reden. Aber ein Autor war der Kerl. Also schreiben hat er gekonnt. Und ich bin so jemand, du kannst mich mit richtig geiler Verwendung der Sprache beeindrucken. Da ist ja wurscht, welche Sprache. Wenn ich es verstehe, dann bin ich beeindruckt, wenn jemand die gut verwendet. Deutsch, Englisch, seine die jetzt am besten kann. Und was der da zusammengezaubert hat an Sprache und an der an Vokabular, das er auch teilweise mit erfunden hat und so Sachen, mich haut's um. Also ich liebe das. Sogar wenn ich die Geschichten meine nicht so toll finde, finde ich immer noch geil, mit welcher Sprachgewandtheit der Kerl das umsetzt. Oder umgesetzt. Hat, ist ja mittlerweile ein bisschen gestorben.
Also. Ein bisschen. Wie kann man denn ein bisschen sterben?
Wenn du auf der Bühne auf einmal feststellst, dass dir aus dem Mikrofon das Kabel entfernt wurde, aufgrund eigener Blödheit, da kann man ein bisschen sterben.
Okay.
Ja. Aber, und es gibt ja auch den kleinen Tod, kennst du ja vielleicht.
Ja, da geht es aber um was anderes.
Ja, aber da hast du es. Ein bisschen sterben.
Ja.
Nee, da ist also Lovecraft und Cthulhu-Mythos vor allem, der hat ja auch wiederum King beeinflusst und jede Menge anderer Sachen. Der hat ja das quasi als Freeware in die Welt geschmissen und das wurde von so vielen Autoren noch mit beschrieben. Dieses Cthulhu-Feld, das ist ein eigenes Rollenspiel draus geworden, das ich auch schon ein bisschen zockt habe. Also der ganze Mythos ist einfach so cool, finde ich, von der Idee her, diesen uralten Göttern, die eigentlich mehr Dämonen sind und solche Scherze, diesen für Menschen unbegreifbaren Entitäten, ich finde das absolut geil. Und halt, sorry, wenn es quasi was Sechstes ist, noch die ganze deutsche Heldendichtung und in dem gleichen Rahmen auch noch überhaupt europäische Heldendichtung, Artus-Sage oder Edda oder Wilde Hatz oder sonst irgendwas, Nibelungenlied, auch alles geil. Sehr viel als Inspiration und damit lasse es dann aber gut sein.
Ja, vielen Dank für diesen etwas anderen Einblick, weil ich habe mir gedacht, komm, immer über Musik reden ist ja cool, aber es darf ja auch gerne mal was anderes sein.
Ja, für mich gehört es, wie gesagt, untrennbar zur Musik. Also als Texter und Sänger, weiß ich nicht, bin ich mit der Musik nur ein bisschen weniger befasst, außer wenn es um die Gesangmelodien geht und sowas, also mit dem Texte schreiben tatsächlich.
Und genau das ist ein gutes Stichwort. Trotz allem reden wir noch mal kurz über Musik, über die Musik von Down Drop the Sword, wie auch in der Folge, wo du mit Max hier warst. Ich nenne 3 Songs, die ich in die Podcast-Playlist packe und würde mich freuen, wenn du etwas, in deinem Falle dann zu den Texten dahinter sagst. Bei dem einen haben wir es eben schon ein bisschen vorweggenommen, also eigentlich sogar bei allen dreien, wenn man genau zugehört hat, aber egal.
Das ist das mit meinen ausschweifenden Antworten.
Ich werde mich nicht entschuldigen. Musst du auch nicht. Alles super. Ja, du kannst wahrscheinlich schon ahnen, der erste ist dann It Never Sleeps.
Ja, eine gute Wahl, möchte ich mal sagen.
Natürlich.
Ja, logischerweise auf Stephen Kings Es basierend. Ich habe versucht, das größtenteils so aus Sicht der Kinder irgendwo natürlich mit reinzubringen, weil das ist, glaube ich, was den Hauptreiz an dem Buch für die meisten Leute ausmacht, dass du die 27 Jahre diesen Zyklusunterschied hast, aber dass sie als Kinder halt schon mit dem Bösen konfrontiert werden, wo es am meisten Eindruck macht. Kinder glauben ja noch an Magie und solche Sachen, auf die wirkt Horror, finde ich, noch ganz anders. Die Welt ist neu und jung und dann macht sowas einen ganz anderen Eindruck. Und ich glaube, das ist so der Zauber von dem Buch irgendwo auch. Und dementsprechend wollte ich das auch ein bisschen mehr aus Sicht der Kinder reinbringen, aber dann halt auch nochmal dieses to bring it to an end, wie sie als Erwachsene dann auch nochmal runtersteigen. Diesen Abenteuergeist, der ja auch in dem Buch total krass drin ist, diese Kinder, die zwar zu Tode erschrocken sind, aber die in ihrem kindischen Glauben oder kindlichen Glauben an die Magie und sowas und ans Gute versuchen, den ganzen Scheißdreck irgendwie gerade zu biegen und zu reparieren und einfach mal gegen das pure Böse in den Kampf ziehen. Das ist einfach Abenteuer. Richtig geil. Und das habe ich dann auch versucht, so ein bisschen mit rüberzubringen. Und natürlich haben wir da wieder textlich als möchtegern Dichter total spielen müssen. In der Bridge zum Beispiel mit diesem ganzen Reim dich oder ich fress dich Binnenreimen. Ja, Fear is the hand on your throat like a boat caught in streams und so weiter und so fort. Ich mag das einfach. Der Song hat brutal Spaß gemacht zu schreiben. Und es ist nach wie vor eine meiner Lieblingsnummern von Don't Drop the Sword tatsächlich. Vor allem wegen dem Priest-mäßigen Sprechpart dann mit dem Herzklopfen im Hintergrund und so weiter. Da habe ich mir minimal an Nightcrawler und The Sentinel orientiert, so ein klein bisschen. Einfach dieses atmosphärische, gesprochene Storytelling einfach. Ja. Das war mir da sehr wichtig und ich finde, das kommt nach wie vor super rüber.
Ja, auf jeden Fall. Und Nightcrawler auch.
Oh ja.
An dieser Stelle muss ich auch mal wieder was anderes kurz erzählen. Ich habe mal eine eigene Hörspielserie gehabt und einer der Bösewichte in der Serie ist der Nightcrawler.
He's gonna get you!
Nee, das macht er nicht, aber er spricht rückwärts und er frisst Leber und Milz, wenn ich mich nicht irre.
Wir kennen einige Bayern, die das auch machen. Vom Rückwärts sprechen wir Ochsen.
Ja. So.
Weil für Leute nördlich des Weißwurst-Äquators klingt es wahrscheinlich, als würden wir rückwärts sprechen. Das kann man jetzt gar nicht verübeln.
Also ich verstehe dich sehr gut, aber ich bin in meiner Kindheit auch sehr oft in Bayern gewesen. Insofern für mich alles cool.
Ja, und den Rest der Hörerschaft, sorry, aber so ist mir der Schnurr gewachsen.
Man muss sich nicht entschuldigen dafür, wie man ist. So. Zwei Songs haben wir noch. The Eye of the World.
Ja, glaube ich auch sehr selbsterklärend. Es heißt ja schon wie die Suche nach dem Auge der Welt, Robert Jordan, Wheel of Time. Ich kann mich nur erinnern, dass ich zu Max damals gesagt habe, schau irgendwie, dass du diesen Aufbruchsgeist, diese Aufbruchsstimmung, dieses Abenteuermäßige irgendwie umgesetzt bekommst. Und das hier ist dann noch der Refrain. Also ich habe tatsächlich mal die Refrainmelodie ausnotiert und ihm dann vor die Füße geschmissen und der hat ein Meisterwerk draus gemacht. Also ich finde, das ist auch eine unserer absolut besten Nummern. Die hat diesen saugeilen, ja, fast schon meditativen Teil, dieses Eternal Returning. Ich finde den absolut geil. Und auch wenn ich den nicht gesungen hätte und das nicht von meiner Band wäre, ich würde die Nummer so feiern. Absolute Party-Nummer für mich mit richtig Atmosphäre. Von der Story her ist einfach, habe ich es irgendwie geschafft, das alles auf eine gute Art einzudampfen, finde ich, um mich da ausnahmsweise mir selber zu loben. Habe ich die wesentlichsten Teile irgendwie drin von den drei Protagonisten. Und ja, trotzdem ein schönes offenes Ende, wie ja auch das erste Buch irgendwo hat. War ja ursprünglich als Trilogie geplant, das Ganze. Und ja, also ich sag's nicht oft, aber ich bin echt stolz auf die Nummer, was ich dabei getragen habe. Und also was die Band insgesamt daraus gemacht hat, ist einfach nur der Wahnsinn für mich. Um da einmal Eigenlob anklingen zu lassen.
Absolut berechtigt. Danke. Man sollte seine eigenen Sachen auch mögen, ist, glaube ich, die beste Voraussetzung. Und von daher ist doch schön, wenn man von seinen eigenen Sachen begeistert sein kann.
Absolut, ja.
Und dann kommen wir jetzt noch zu etwas, wo ich mir ziemlich sicher bin, davon bist du auch begeistert. Das hast du nämlich bei der Interviewfolge schon so quasi verraten. A Murder of Ravens.
Wäre schwierig, nicht begeistert davon zu sein. Das ist was, wo ich mich textlich austoben konnte, wie oder auch storytelling-technisch, wie noch nicht zuvor. Also da hat der Max ein Instrumental geschrieben, das einfach irre ist. Das war wie so ein leeres Buch, das man dann füllen kann. Das Gute war, das Buch gab es schon. Also mit Krabbert, das war vor allem zu einer Zeit, wo Raben eh gerade schon wieder ein bisschen bei mir im Kopf waren. Zum einen Mal habe ich schon seit Jahren drei Poster von der deutschen Gothic-Band Asp vor mir am Schreibtisch hängen. Und eins davon ist eben Zaubererbruder, der Krabbert-Liederzyklus. Das war für mich die Spitze vom Schaffen dieser Band. Da haben sie alles, einfach alles gekonnt und alles gezeigt, was sie können. Und das hat mich tief beeindruckt, lyrisch wie auch musikalisch und von der Bandbreite der Instrumente alles. Und das hat sich eben festgesetzt. Und da ich Krabbert immer schon gern mochte und dann da, glaube ich, auch noch recht frisch die Avantasia-Single Ravenchild mit Hansi Kirsch, die Dinger nehmen kein Ende, die Verbindungen, rauskam. Und ich da recht viel joggen war mit der Nummer im Ohr, weil es halt auch einfach ein episches Monstrum ist, war für mich irgendwie mit den Raben und so weiter gleich so die Assoziation, okay, das ist so geil, das hat so viele Abschnitte, da ist Blastbeat drin, da ist Ballade, da ist typischer Power Metal, da ist Rock, da ist alles da. Da packst du jetzt halt diese geile Geschichte Krabbert rein. Und ich wollte mich eigentlich nur einmal irgendwie selber loben, aber auch da tatsächlich finde ich, es hat so Spaß gemacht, das zu schreiben und ich finde das Resultat textlich, wie auch von der Textaufteilung her, kann sich sehen lassen. Du hast ja diesen verletzlichen Krabbert am Anfang, du hast schon die Vorahnung, also diesen Erzähler, der dann schon sagt, einer wird gehen müssen und der schon weiß, was in der Mühle los ist. Du hast den Kampf geilen Krabber, der dann schon dem Müller eben mit den Krieg erklärt, aber nicht stark genug ist. Dann hast du die Kantorka eben, dank der großartigen Liv Christine, die so emotional rüberbracht hat, was die Kantorka für eine zwar zarte, aber auch brutal starke Persönlichkeit ist. Und das ist ja die Stütze von Krabbert. Neben den Freunden, den Freundschaften von den ganzen Müllerknappen, hat er ja auch durch die Liebe im Endeffekt überhaupt erst die Kraft, den Mut gefunden, dem Meister da den Gas zu machen und ihn zurück in die Hölle zu schicken, so ungefähr. Und all das unterzubringen in einer logischen Aufteilung, die dann auch noch von der ganzen, von der Wortwahl, von der Rhythmik etc. passt und meine komplett, also für mich verkünstelte, der Duettteil, wo das eine Wort vom einen in das erste Wort vom anderen wieder übergeht. Mhm. Ich bin einfach stolz drauf. Das kann ich nicht anders sagen und ich liebe die Nummer. Also, ja.
Wunderbar.
Kleiner Opus Magnum.
Jetzt habe ich noch zwei Fragen zu dem Thema. Die Inspiration, war das für dich das Buch von Ottfried Preußler, müsste es sein, oder die eigentliche Sage dahinter?
Es war, ja, gut, das vermischt sich immer ein bisschen. Das, also im Endeffekt war es das Buch. Also ich habe mich sehr stark am Buch orientiert. Ich weiß, dass die sorbische Sage nur deutlich weitergeht und deutlich mehr in die Tiefe geht. Und ich finde, absolut geil, wie Asp das umgesetzt hat. Der hat sich weniger am Buch und mehr an der Sage orientiert und auch ein paar Sachen verändert. Also weniger Happy End mäßig tatsächlich, weiß ich sehr zu schätzen. Das ist eine tolle Art, die Geschichte dann umzuerzählen. Und trotzdem habe ich mich da hauptsächlich am Buch orientiert.
Okay, und zum Thema Asp. Es gibt ja eine Neuauflage von Krabat, also von dem Zaubererbruder, mit zwei Bonus-Songs. Kennst du die auch? Und wenn ja, was hältst du davon?
Meinst du das mit dem Schaufel dir dein Grab?
Ja, genau. Der eine Song ist Geh und heb dein Grab aus und der andere ist Osternacht.
Als die Zaubererbruder damals, glaube ich, 10 Jahre alt wurde und Jubiläum gefeiert hat, hat Asp in der Muffathalle nochmal ein Konzert gegeben, eigentlich fast rein das Zaubererbruder. Ich bin damals mit der Freundin zu spät zu dem Originalkonzert gekommen und hätte ja heulen können, weil es mich so genervt hat, aber da waren wir pünktlich und das war absolut geil. Also die neuen Sachen von Asp gefallen mir nicht mehr so ganz. Ich muss sagen, seit es da die Bandumstrukturierung gegeben hat, ich finde, man merkt halt, wer da die Musik geschrieben hat. Die Texte haben immer noch relativ gut, aber vorher war das Gesamtkunstwerk irgendwie für mich stimmiger. Egal, auf jeden Fall, ich finde, Geh und heb dein Grab aus. Wenn ich mich richtig erinnere, hat es mir sehr gut gefallen. Ich habe es schon ewig nicht mehr gehört auf dem Jubiläumskonzert und ich kann mich an Osternacht nicht mehr erinnern.
Was?
Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Wenn es mich so schnell googeln lässt und ich einen Text sehe, dann weiß ich vielleicht wieder, was es war.
Also ich kann ja den Text auch rezitieren. Ja, komm rein. Er beginnt mit, dort wo ein Mensch gewaltsam einst zu Tode kam, verbringen wir in jenem Jahr die Osternacht. So fängt es an.
Das war eine ruhigere Nummer, oder? Täusche ich mich?
Ja, ruhiger, düster? Ja, so mittelaltermäßig, also mit Violine, ja, oder Geige halt auch, ne?
Ich kann mich nur erinnern, dass sich es auf jeden Fall in das Gesamtkunstwerk Zaubererbruder wahnsinnig gut eingefügt hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir auch gefallen hat, aber es hat, ich habe den Titel jetzt auch nicht mehr im Kopf gehabt, das mit dem Geh und heb dein Grab aus, hatte ich noch im Kopf, weil mich sehr gefreut, die Nummer da zum ersten Mal gehört und dachte mir auch, geil, geiler Scheiß. Ich verstehe, dass es nicht aufs Album geschafft hat, das ja eh schon quasi ein Doppelalbum war, Doppel-CD. Aber coole Ergänzung auf jeden Fall. Und das andere, die Osternacht, müsste ich mir jetzt nochmal anhören.
Dann machen wir folgenden Deal. Du hörst dir das jetzt mal an und wir packen diesen Song auch in die Podcast-Playlist als Ergänzung zu A Murder of Ravens.
Ah, das klingt gut.
Da war ich mir sicher, dass ich dich damit zufriedenstellen kann. So.
Bestimmt.
Ja, dass du Asp magst, wusste ich ja schon aus dem anderen Interview. Ich erinnerte mich dran. Ja, ist doch schön. Ja, wir sind am Ende angekommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Technik war uns heute treu. Bisher sieht bei mir zumindest alles sehr gut aus. Und wie auch beim letzten Mal, darfst du gerne diese Folge beenden mit einem Zitat. Solange du mir jetzt nicht sagst, geh und heb dein Grab aus, weil das fände ich gemein.
Ein Zitat, das mir schon seit die 17 war, glaube ich, nie aus dem Kopf gegangen ist, ist an mich durch eben die Band Janus herangetragen worden. Und ist im Ursprung von Kafka. Und jetzt schauen wir, ob ich es auswendig hinbekomme. Es wäre ja ein bisschen peinlich, wenn nicht. Wenn du vor mir stehst und mich ansiehst, was weißt du von den Schmerzen, die in mir sind? Und was weiß ich von deinen? Und wenn du vor mir niederknien würdest und weinen und erzählen, was wüsste ich mehr von dir als von der Hölle, wenn mir einer erzählt, sie ist heiß und fürchterlich? Und allein deshalb sollten wir Menschen voreinander so ehrfürchtig, so nachdenklich stehen, wie vor dem Eingang zur Hölle. Ich glaube, das ist ziemlich wortmäßig richtig. Das Zitat hat mich immer extrem beeindruckt. Also auch wenn Kafka über seine eigenen Werke teilweise beim Zitieren ziemlich gelacht hat. Ich finde es ernstzunehmendes Zitat und in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Was weißt du über den Menschen, der vor dir steht, den du vielleicht über Kimme und Korngrad siehst? Oder ähnliche Sachen, die wohl jetzt nicht ewig pathetisch wären, aber es ist einfach, die Gewalt ist eine Pest unserer Zeit und zwar vom Feinsten momentan überall. Ja. Und man würde sich echt immer gut überlegen, ob jetzt mit psychischer Gewalt oder körperlicher Gewalt, wer ist es, der da vor mir steht oder vor mir kniet oder vor mir liegt oder sonst irgendwas. Was ist sein Grund, was ist seine Geschichte? Das heißt nicht, dass man es verstehen oder verzeihen muss, aber man möchte das gleiche Recht für sich in Anspruch nehmen. Beurteil mich nicht, bevor du nicht ein bisschen was von mir verstanden hast. Das sagt für mich dieses Zitat. Und dass der Mensch halt einfach die Abgründe auch in sich trägt, ist logisch. Aber das ist für mich ein Zitat, über das man echt deutlich mehr nachdenken sollte und das man deutlich mehr Menschen sagen sollte. Sonst, glaube ich, marschieren wir alle ziemlich bald durch die Pforten der Hölle. Das ist jetzt nicht das Happy End, das ihr vielleicht wahrscheinlich erwartet habt von einem Kitsch-Fan wie mir, aber das ist halt die Realität. Dafür gibt es ja zum Ausgleich geile Fantasy-Musik.
Ich finde es fantastisch, weil es zeigt mir ja, dass du durchaus die Welt wahrnimmst, wie sie im Moment ist und so ähnlich wie ich auch, glaube ich, denkst, das ist nicht gut, was hier gerade läuft. Nee. Und darum erfreuen wir die Leute dann lieber mit schöner Musik und oder hoffentlich ein wenig lustigen Podcast-Episoden.
Ja, ein bisschen Eskapismus darf immer sein, den brauchen wir bei der Realität.
Absolut. Vielen Dank an dich für deine langen, wenn ich jetzt ausufern sage, klingt das gemein, ne? Für deine ausführlichen Antworten. Es hat mir wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht. Und ja, vielleicht hört man sich ja irgendwann nochmal, wer weiß. Bis dahin, Leute, bleibt immer dem Metal schön treu, stay heavy und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, und ciao, Anti, und vielen Dank.
Servus.